Wir sind Katja und Katja, das explosive Nord-Süd-Gespann.
Catfishing?
Romantic Scamming. Ghosting.
Schluss damit. Jetzt gibt es unseren Podcast und wir klären auf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße die liebe Katja in Hamburg.
Ja, heute leider nicht nebeneinander am Schreibtisch, sondern wieder jeder auf unserem eigenen Platz.
Im Nord-Süd.
Nord-Süd-Gefälle, genau. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich glaube, wir sind heute mal beide nicht krank, haben keine sehr sonore männliche Stimme.
Ja, mir geht's sehr gut und ich bin sehr gespannt, was du für eine Geschichte heute mitgebracht hast.
Ich habe heute mal einen Fall mit einem Mann mitgebracht. Das haben wir ja noch nicht gehabt, dass man fast hätte denken können, es gibt keine betrogenen Männer, aber doch.
Heute. Doch, gibt's auch.
Ja.
Bin gespannt, was du uns erzählst. Dann leg mal los.
Ja, meine heutige Geschichte, die spielt in der Schweiz. Und wie gesagt, ein Mann ist der Betrogene. Er selber hat gesagt, sie haben mich wie ein Tier gejagt.
Okay.
Es geht los, viel Vergnügen. Während dreier Jahre zahlt Urs fast 300.000 Dollar an Betrüger, die ihn auf einer Dating-Plattform kontaktiert haben. Seine Scham ist so groß, dass er seine Geschichte nicht einmal seiner Familie erzählt hat. Erst 1.150 Dollar, dann 4.500 Dollar, dann 950 Dollar und eine weitere Zahlung mit 11.000 Dollar. Zeile für Zeile hat Urs Beträge in seine Excel-Tabelle eingetragen. Auf den Cent genau dokumentieren sie seinen finanziellen Untergang. Während fast dreier Jahre hat Urs freiwillig Geld an einen Mann überwiesen, den er nicht ein einziges Mal begegnet ist. 60 Zahlungen hat er getätigt, so lange, bis 2.286.974 Dollar weg waren. Ich setze meine Hoffnung auf den Himmel, dass ich diesen Albtraum überlebe, obwohl ich bankrott, gebrochen und krank bin. So notiert Urs, als er ganz unten angekommen ist. Es ist nicht das verlorene Vermögen, das er am meisten vermisst, sondern die verletzte Seele, die sich auch nach Jahren so anfühlt, als sei sie durch den Fleischwolf gedreht worden. So beschreibt es Urs selbst. Heute lebt er zurückgezogen in einer Schweizer Kleinstadt, weil Schmerz, Angst und Scham nicht mehr verschwinden wollen. Denn ich trage eine Geschichte in mir, die ich den Leuten nicht erzählen kann. Nicht einmal seine Familie ahnt, wie sich Urs via Internet von einer mutmaßlich nigerianischen Bande während Jahre betrügen, belügen und abzocken ließ. Wann immer er sich überwand und sich einem vertrauten Menschen gegenüber vorsichtig öffnete, endete es mit Kopfschütteln und Vorwürfen. Wie konntest du so dumm sein? Warum fällt man auf sowas rein? Deshalb sind hier die Namen in der Geschichte, auf die die Erzählung des Opfers sowie zahlreiche Dokumente, Screenshots basieren, geändert worden. Die Lebensumstände von Urs sind verfremdet und es fehlen die Kalenderdaten. Also, wie kann man denn nur so dumm sein? Urs ist kein Mann, dem man eine solche Geschichte zutrauen würde. Der knapp 50-Jährige ist klug, hat einen anspruchsvollen Job, ist sprachbegabt, kulturell interessiert und wirkt alles andere als naiv. Vor einigen Jahren aber befindet sich Urs in einer schweren Lebenskrise. Er wird von seinem langjährigen Partner betrogen und plötzlich verlassen. Mit der Liebe seines Lebens verliert er sein ganzes Umfeld, seine Lebensschnur, wie er sagt. Zudem pflegt er seine demenzerkrankte Mutter, die den Sohn in ihrer Verwirrung attackiert und beschimpft, anstatt Dankbarkeit zu zeigen. Dass es Urs nach einem Unfall gesundheitlich selber schlecht geht, geschenkt. Es ist sowieso niemand mehr der sich um ihn kümmern würde. Wie also lernte Urs Andrew kennen? An sich Andrew ist nämlich der Anteil nimmt. Ein auf einer US-Militärbasis in Kuwait stationierter amerikanischer Maschineningenieur, den er eines einsamen Abends auf einer Dating-Plattform kennenlernt. Urs schreibt ihn von seinen Sorgen und seinem Schmerz. Er hört ihm zu, tröstet, gibt Zuversicht. Auch er hat, fernab der Heimat, in Ur seinen Mann gefunden, der in einsamen Nächten via WhatsApp und E-Mail für ihn da ist. Andrews ruhige Art war schön für mich. Ich habe mich bei ihm geborgen gefühlt, sagt Urs. Urs und Andrew chatten immer intensiver. Er wirbt heftig um ihn. Er aber bleibt vorsichtig. I have big plans for us, my love, schreibt er ihm nach einigen Monaten. Very big plans. Oh, antwortet Urs, be careful with plans. Let's drink coffee first. Bis heute versichert Urs niemals in Andrew wirklich verliebt gewesen zu sein. Und doch gibt er ihm Halt in seinem Leben ohne festen Boden. Andrew kann sich in ihn einfühlen, wie kaum ein Mensch zuvor. Er stützt Urs und hilft ihm dabei, sich nach seiner schweren Zeit langsam wieder aufzurichten. Ihm kann er alles erzählen. Oft unterhalten sich die beiden ganz einfach über Gott und die Welt, so wie es gute Freunde eben tun. Pascal Baumann kennt die Maschen der Betrüger. Er ist Dezernatschef Digitale Kriminalität bei der Kantonspolizei in Bern. Seit Jahren beschäftigt er sich mit dem sogenannten Roman Scam, dem modernen Heiratsschwindel. Die Banden sind mit attraktiv wirkenden, aber gefälschten Profilen auf verschiedenen Plattformen unterwegs. So wie Andrew, der natürlich nicht so heißt und schon gar nicht bei der US-Armee ist oder irgendwas damit am Hut hat. Das wissen wir auch schon aus unseren anderen Geschichten. Der Herr Baumann, der beschäftigt sich bei der Kantonspolizei ausschließlich mit diesen Fällen und erzählt, dass die Betrüger ihre Opfer kontaktieren und lullen sie so lange mit Zuneigung und Liebeschwüren ein, bis diese anbeißen, dem Täter vertrauen und sich vielleicht sogar verlieben. In den meisten Fällen sind Frauen die Opfer. Doch es gibt auch die umgekehrte Variante, so wie in unserem heutigen Fall. Während die Betrüger ihre Opfer weichklopfen, beginnen sie gleichzeitig Informationen zu sammeln. Die Täterinnen und Täter gehen äußerst professionell und empathisch vor, sagt Baumann. Sie wollen alles über ihre Opfer wissen, welchen Lebensstandard es hat, wie die Familienverhältnisse aussehen, wie gut es Fremdsprachen beherrscht, ob es an einem Helfersyndrom leidet oder ob es harmoniebedürftig ist. Auch die sozialen Netzwerke werden auf verwertbares Material abgesucht. Mehrere Monate kann diese Aufbauphase andauern. Bei Urs war es über ein halbes Jahr. So wächst eine scheinbar tiefe Beziehung heran. In Wirklichkeit aber entsteht ein dichtes Persönlichkeitsprofil, auf dessen Basis ein maßgeschneidertes Drehbuch für den Betrug entwickelt wird. Immer mit dem Ziel, das Opfer so lange wie möglich auszunehmen, ohne dass es etwas merkt. Andrew hat mich besser gekannt, als ich mich selber, beschreibt Urs sein Gefühl aus dieser Zeit. Fast ein halbes Jahr sind die beiden befreundet, als Andrew erstmals beiläufig von Geld redet. Er wolle in der Schweiz investieren. Urs sagt, er kenne sich da nicht aus und so gerät das Thema wieder in Vergessenheit. 2 Monate später teilt Andrew Urs mit, er habe nun in Indonesien investiert, brauche aber dazu noch seine Hilfe. Weil sein Arbeitsvertrag in Kuwait unerwartet verlängert worden sei, komme er nicht so schnell an seine Bankdaten in den USA heran. Er wäre deshalb froh, wenn er ihm den Betrag für eine Gebühr vorschießen könnte. Kleiner Sidestep, also insgesamt sind wir schon 8 Monate in diesem Beziehungsaufbau. Was ich ganz interessant finde, wie viel Zeit sich die Betrüger lassen, um eine wirklich tiefe Beziehung aufzubauen.
Das war jetzt auch so mein Punkt gewesen, wenn ich so zuhöre, ist es ja jetzt schon ein langer Zeitraum, sage ich jetzt mal, also über Monate. Gut, es ist ja eine andere Konstellation, vielleicht denken die sich auch, okay, Mann zu Mann, die Männer sind da vielleicht dann doch, also wenn's, weißt du, wie ich meine? Also ja. Nicht Frau Mann, sondern Mann zu Mann. Vielleicht haben sie da eine andere Vorgehensweise. Keine Ahnung, aber es ist schon sehr lang. Also.
Ja, also das, wie sagt man so schön, von langer Hand vorbereitet.
Ja.
Urs tut das, was in einer solchen Situation jeder kluge Mensch tun würde. Er lehnt ab. Doch Andrew scheint darauf vorbereitet zu sein. Intelligent Man lobt er ihn für seine Vorsicht. Wieder scheint das Thema Geld vom Tisch. bis Andrew ein paar Tage später einen neuen Vorschlag macht. Er schickt ihm einen Link seiner angeblichen Bank in Jakarta, eines Ablegers einer Bank, die es auch in der Schweiz gibt, ein weltweit tätiges Unternehmen. Andrew lotst Urs zum Customer Login und schreibt ihm, put my user ID and password, fordert er ihn auf. Also er gibt Urs seine Daten, was natürlich auch Vertrauen schafft, muss man ja wirklich sagen. Er tippt ein. Tell me what you see, fährt Andrew erwartungsfroh fort. Schwarz auf weiß sieht Urs nun, dass seine Skepsis unbegründet ist. Account Balance US-Dollar 1,5 Millionen, heißt es dort. Kontoinhaber, Design der Website, Adresse der Bank, alles sieht perfekt aus. Zur Sicherheit macht Urs einen Screenshot des Bankauszugs. Und obwohl er die Probleme von Andrew nachvollziehen kann, stellt er ihm 16 spezifische Fragen zu seiner Investition. Andrew beantwortet alle zu seiner vollen Zufriedenheit. Nach einer Bedenkfrist und liebevollen Betteln von Andrew bezahlt er den gewünschten Betrag $1,850. Viel Geld, aber eine Summe, die Urs zur Not verschmerzen kann. Andrew zeigt sich tief dankbar und schreibt, dass seine Hilfe keine Selbstverständlichkeit sei. Und doch ändert sich ab dem Moment, in dem Urs dem Betrüger erstmals Geld gezahlt hat, die Kommunikation schlagartig. Andrew gibt weiterhin den vertrauensvollen Freund. Aber nun entsteht Hektik und stetig wachsender Druck, der bis zum bitteren Ende nie mehr aufhören wird. Ein Monat später werden plötzlich erneut $1,961 fällig. Sonst falle sein Vermögen wegen einer Gesetzesänderung an den indonesischen Staat, wie Andrew klagt. Und weil er beruflich gerade im Stress sei, bittet er Urs, er möge doch die Angelegenheit mit seiner Assistentin Cynthia in Indonesien direkt abwickeln. Andrew weiß, dass Urs den Kontakt mit Cynthia keine Mühe bereiten wird. Er ist Disponent im internationalen Transportgeschäft, sozusagen kampferprobt und im mehrsprachigen Umgang mit Kunden, Behörden und Finanzinstituten gewohnt. Von Cynthia erfährt Urs kurze Zeit später, dass angeblich ein weiteres Konto auf den Namen von Andrews verstorbener Mutter mit $3,5 Millionen existiert, das ebenfalls an den Staat zu fallen drohe. Und hier werden wieder neue Gebühren fällig. Das Konto muss zudem auf Andrew überschrieben werden, was wiederum mit Kosten verbunden ist. Auch Andrew reagiert ungehalten auf die immer neuen Forderungen der Bank. Und es tue ihm leid, dass er Urs in diese Geschichte hineinziehe. Weil sich Andrew gegenüber Cynthia des Öfteren im Ton vergreift, übernimmt Urs die unangenehmen Angelegenheiten immer häufiger selbst und er kommt auf die Idee, dass Cynthia wie Andrew frei erfunden sein könnte, gar nicht erst. Das ist auch ein sehr guter psychologischer Trick. Man hat jetzt quasi gemeinsam einen Feind. Das heißt, Andrew und Urs schimpfen gemeinsam oder auch nicht und Andrew will Cynthia eigentlich beschützen. Urs will Cynthia beschützen vor Andrews Ausfälligkeiten. Also das ist schon ganz interessant, wie sich das verstrickt an der Stelle.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
So reiht sich Geschichte an Geschichte und langsam gewinnt Urs den Eindruck, dass sein Freund Andrew Überblick und Kontrolle über sein eigenes Vermögen völlig verloren hat. Er fühlt sich immer mehr und mehr zuständig, ihm zu helfen und für ihn da zu sein und das zu regeln. So wie Andrew ihm in schwierigen Zeiten geholfen hat, unterstützt nun er ihn. Manches kommt ihm zwar merkwürdig vor, doch er weiß auch, dass die Dinge in anderen Ländern nicht immer genauso laufen wie in der Schweiz. Nach 2 Monaten sind $22,000 weg. Zweifel hat er nicht, denn er telefoniert ja mehrfach mit Andrew. Sogar ein Videocall findet statt, wobei er den Mann, der sich als Andrew ausgibt, wegen eines Tonausfalls nicht hören kann. Urs hat zudem gar keine andere Wahl, als weiterzumachen. Nach 2 Monaten hat er fast $22,000 einbezahlt, Geld, das er unbedingt zurückhaben will. Die Psychologen benennen diese Situation eine Sunk-Cost-Falle. Es bezeichnet die Tendenz, an einem Projekt festzuhalten, in das man Geld, Arbeit oder Zeit investiert hat, auch wenn die Dinge nicht laufen wie gewünscht. Verliert man beim Geldspiel, zockt man weiter, um wenigstens die Verluste wettzumachen. Nichts hasst der Mensch so sehr wie Verluste und das wissen auch die Betrüger. Kennt man eigentlich auch von Leuten, die im Casino spielen und einfach nicht aufhören können, weil sie immer denken, ah, ich kriege mein Geld wieder zurück.
Ja. Und noch mehr investieren und ja, krass.
Genau.
Fasziniert. Ja, erzähl weiter.
Urs bezahlt weiter. Jeder Betrag für sich genommen überschaubar und die dient schließlich ja auch dem Zweck, die bereits getätigten Zahlungen wieder reinzuholen. Nach 8 Monaten beträgt sein Minus über 100.000 Franken. Also wir rechnen manchmal in Dollar um, macht euch da keinen Kopf drum, es sind immer so die ähnlichen Zahlen. Immer stärker erhöhen die Betrüger nun den Druck, denn sie haben noch lange nicht genug. Sie inszenieren Andrew als Opfer von Bank und Behörden. Andrew und Cynthia zerstreiten sich angeblich und Urs muss vermitteln, um die Beschlagnahmung des Vermögens durch den indonesischen Staat abzuwenden. Er erhält unzählige Dokumente, die alle täuschend echt und bedrohlich zugleich wirken. Auch Andrew ist nun bei aller Freundschaft angespannt und oft gereizt. Sein Vermögen muss schließlich hektisch aus Malaysia transferiert werden, damit es gerettet werden kann. Das alles geschieht unter enormem Druck. Bank und Behörden setzen Andrew und Urs scheinbar Frist um Frist. Oft kommen dringend erwartete Neuigkeiten mitten in der Nacht, sodass Urs übermüdet ist und psychisch an seine Grenzen kommt. Er ist heute überzeugt, dass die Betrüger gezielt auch auf ein Schlafmanko hingearbeitet haben, um seine Widerstandsfähigkeit zu brechen. Dazu nochmal Pascal Baumann. Er hält dies für absolut plausibel. Die Betrüger gehen sehr strategisch vor und planen alles bis ins letzte Detail. Sie machen Druck, täuschen, drohen und erpressen. Sie sind auf Eventualitäten vorbereitet und sie kennen kein Pardon. Wenn in Urs Zweifel aufkeimen, ob das alles stimmen kann, erhöht die Bande den Druck einfach zusätzlich und treibt ihn in die Enge. So wird sein Freund angeblich nach Syrien versetzt. Er wird krank und landet in einem Militärspital, flüchtet aus Syrien nach Dubai. Immer neue Akteure treten auf, mit denen sich Urs herumschlagen muss. Die Bewältigung der Geschichte wird mehr und mehr zu seinem Lebensinhalt. Die Täter haben mich langsam an einen Punkt gebracht, an dem es kein Zurück mehr gab, beschreibt Urs seine Lage. Ich war vor Angst gelähmt und isoliert und wurde wie ein Tier zu Tode gejagt. Lange waren nigerianische Banden in Europa vor allem für eine dieser plumpen Spam-Mails bekannt. Doch die Betrüger haben ihr Geschäftsmodell sukzessive verfeinert. Wie die Täter organisiert sind, ist nicht ganz klar. Baumann spricht von verschiedenen ausländischen Clans mit einer gewissen hierarchischen Struktur. Der Fall von Urs zeigt außerdem, dass mehrere Personen arbeitsteilig am Werk sind. Dass Nigeria als eine der Hotspots gilt, ist kein Zufall. Das Land ist arm, die staatlichen Strukturen sind schwach, die Rechtshilfe klappt oft eher schlecht als recht. Außerdem ist die Amtssprache in Nigeria Englisch, was die Kommunikation mit europäischen Opfern erleichtert. Seit die nigerianische Strafverfolgungsbehörde EFCCC jedoch entschiedener gegen Cyberkriminelle vorgeht, verlagert sich das Geschäft zunehmend auch in andere westafrikanische Staaten, wie zum Beispiel nach Ghana. Zaghaft versucht Urs schließlich Hilfe in der Schweiz zu suchen. Er kontaktiert den Schweizer Ableger von Andrews angeblicher Bank. Dort warnt man ihn in allgemeiner Form. So schildert es Urs. Doch man geht nicht auf Details und schon gar nicht auf seine Not ein, sodass bei Urs Ratlosigkeit zurückbleibt. Über das Ergebnis solcher Abklärung werde dem Bittsteller jeweils in beschränktem Umfang Auskunft erteilt, rechtfertigt sich die Bank zu ihrer Zurückhaltung später. Also sie wollen einfach nicht mit reingezogen werden in so komische Geschäfte und versuchen möglichst global in ihrer Antwort zu bleiben. Auch ein Hilferuf auf dem Polizeiposten an seinem Wohnort bringt nichts. Ein älterer Polizist, mit Cybercrime offenbar kaum vertraut, rät ihm lapidar, er solle halt nichts mehr bezahlen. Außer Anzeige zu erstatten, könne man nichts tun und auch das bringe nichts. So bleibt der Druck der Betrüger auf Urs unverändert bestehen. Das diffuse Gefühl, dass vieles merkwürdig wirkt, führt noch immer nicht zu einem konkreten Verdacht. Ich bin dann verschämt nach Hause gegangen und weiter in der Falle geblieben. Immer tiefer wird Urs in eine verwirrende, angstvolle und fiebrige Scheinwelt manövriert, in einem bedrohlichen Universum, das die Täter immer weiter ausschmücken. Auf dem Höhepunkt der Geschichte bewegt sich Urs virtuell scheinbar in 5 Ländern auf 3 Kontinenten und hat mit 22 Akteuren zu tun. Mit Geschäftspartnern, Behördenmitgliedern, Anwälten, Militärs, mit Andrews Verwandten, Freunden und Feinden. Ständig wechseln die Personen ihre Rolle und ihr Auftreten, sodass Urs nie weiß, wem er vertrauen kann und wem nicht. Auch an sich selber zweifelt Urs immer mehr, so sehr, dass er an schlimmen Tagen sogar an Suizid denkt. Alles dreht sich in seinem Leben nur noch um die Katastrophen rund um sein Geld und um seinen amerikanischen Freund. Er isoliert sich, spricht mit niemandem mehr und fürchtet sich aus Angst vor immer neuen Hiobsbotschaften sogar vor dem Blick aufs Handy. Er bezahlt und bezahlt alleine in der Hoffnung, dass die Tortur endlich aufhört. Nur einer scheint bis zuletzt fest an seiner Seite zu stehen und gemeinsam mit ihm gegen die Übermacht des Bösen zu kämpfen. Andrew. I have lost everything, schreibt ihm Urs ganz zum Schluss wütend und verzweifelt. Doch auch jetzt offenbaren die Täter ihren perfiden Zynismus. You have lost everything? You have me, antwortet Andrew. You have your money once I get home. Also, wie immer, die Zusicherung, dass das Geld kommt. Urs Befreiung kommt paradoxerweise in Form seines leeren Kontostandes. 3 Jahre, nachdem er mit Andrew seine erste Chatnachricht ausgetauscht hat, überweist er den letzten Betrag, $1,500, an eine Bank in Dubai. Wofür, weiß Urs nicht mehr. Er besitzt nun keinen einzigen Rappen mehr. Er geht zum zweiten Mal zur Polizei. Noch realisiert er selber nicht, was ihm in den letzten 3 Jahren wirklich widerfahren ist. Doch endlich trifft er auf einen Polizisten, der die Tragweite des Falls erfasst. Er hört sich Urs Geschichte in aller Ruhe an und versichert ihm schließlich, dass der Horror mit einer Strafanzeige zu Ende sei. Erst jetzt ahnt Urs, dass auch Andrew auf der Seite der Täter steht. Es ist, als ob sich die Erde unter ihm ein weiteres Mal öffnet. Es ist, als ob der Täter ihm seine Seele geraubt hat. Noch am selben Tag versucht die Polizei mit Urs Hilfe, Andrew mit einer manipulierten Wörterdatei in die Falle zu locken und zu lokalisieren. Leider ohne Erfolg. Die Täter kennen die Masche. Mit VPN-Diensten täuschen sie falsche Standorte vor. IP-Adressen deuten später auf Nigeria und Indonesien hin, so heißt es in den Polizeiakten. Die von Andrew verwendeten Porträtbilder tauchen unter mehreren Namen auf Online-Plattformen auf. Sie wurden vermutlich auch in anderen Betrugsfällen verwendet. Bis heute sind sämtliche Versuche, die Täter zu verfolgen, gescheitert. Auch das passt ins Bild. Die polizeiliche Kriminalstatistik in der Schweiz verzeichnet 2021 776 angezeigte Fälle von Romance-Scam. Nur 12% werden aufgeklärt. Über die Dunkelziffer brauchen wir an dieser Stelle nicht sprechen. Für Urs ist deshalb nicht verständlich, weshalb in seinem Fall kein Rechtshilfegesuch gestellt wurde. Auch vom Geld fehlt natürlich jede Spur. Die Polizei vermutet, dass Urs sein Geld auf Konten von sogenannten Money Mules eingezahlt hat, Geldboten, die im Auftrag der Bande handeln. Diese heben die Beträge nach Eingang unverzüglich ab in bar, leiten sie mit Hilfe von Bargeldtransfer-Services wie Western Union an ihre unbekannten Geldempfänger im Ausland weiter. So verläuft sich auch die Spur von Urs Geld im Sand. Schon bald blockiert Andrew Urs auf WhatsApp. Das Ermittlungsverfahren wird eingestellt. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Doch für Urs ist sie nicht zu Ende. Seine Welt bleibt düster und er sieht keine Perspektive. Sein Erspartes, das er sich während 30 Jahren erarbeitet hat, ist unwiederbringlich weg. Nach und nach erkennt Urs, dass ein großer Teil seines Lebens während mehr als 3 Jahre auf Unwahrheiten und Betrügereien aufgebaut war. Nicht nur seine Angst basiert auf Lügen, sondern auch die scheinbar vertrauenswürdige Zeit mit Andrew, als er ihm mit viel Zuneigung aus der Krise half. Nichts davon gilt noch. Nichts gibt es mehr, auf das sich Urs abstützen kann, außer auf die Gewissheit, während Jahre in Angst versetzt, worden zu sein, betrogen zu sein, gedemütigt und in besonderer Weise missbraucht worden zu sein. Urs schämt sich selbst endlos dafür, dass er in die Falle getappt ist, so sehr, dass er weiterhin mit kaum jemandem überhaupt darüber spricht. Mit seinem Geld haben die Täter auch seine Seele geraubt. So sehr es Urs zu wünschen wäre, dass er sich eines Tages von dieser Geschichte lossagen kann, er selber sieht auch nach 2 Jahren später kein Licht am Ende des Tunnels. Bis heute dreht sich jeder zweite Gedanke um die bitteren Geschehnisse von damals. Wie er sagt, ich habe die Zuversicht verloren, dass es irgendwann doch noch einmal zu einem guten Ende kommen kann. Der Mann ist gebrochen. Er ist gebrochen, hat kein Vertrauen mehr. Er ist
ja,
wirklich, wirklich. Also auch Gedanken an Suizid, habe ich ja erzählt zwischendurch. Absolut am Ende.
Aber er hat ja gesagt, dass es jetzt nicht so, also dass er nicht das Gefühl hatte, dass er verliebt war, gell? Sondern dass es einfach nur diese Zuneigung oder dieses Füreinander-Dasein, das hat ihn ja da dazu gebracht, oder?
Ja, also der war nicht mal jetzt heiß verliebt tatsächlich, ja. Sondern hat einen Menschen gebraucht in dieser bestimmten Lebenssituation, der für ihn da ist. Und da hat sich Andrew in sein Herz reingeschlichen und das ja auch sehr gut. Wie wir aus vielen anderen Geschichten jetzt auch schon kennen, was ich ganz interessant finde, dass es 3 Jahre lang gedauert hat und eigentlich selbst als er den Mut gefasst hat, zur Polizei zu gehen, das zweite Mal zur Polizei zu gehen, er hatte ja schon einmal den Mut gefasst. Und das ist nämlich auch ein Punkt. In vielen Regionen gibt es einfach noch gar keine Spezialisten für Cyberkriminalität. Mhm. Das heißt, du wirst wirklich wie Hein doof weggeschickt und als blöd abgestempelt, wie ja auch oftmals im Bekanntenkreis, im Familienkreis. Und beim zweiten Mal, als er den Mut dann gefasst hat, da hat das ja auch immer noch nicht wirklich geglaubt. Und während er den Bericht bei der Polizei abgegeben hat, kam ihm eigentlich immer mehr und mehr erst die Erkenntnis, dass er von allen betrogen wurde.
Aber das ist schon, was die für ein Spinnennetz da auswerfen. Also das ist ja Wahnsinn, wie die Personen dazu, also die ganzen Banden, ich sage jetzt mal die Person da ist, wie hat sie geheißen? Leslie? Nee, wie hat sie geheißen?
Cynthia.
Cynthia, genau. Und dann da wieder jemand und da wieder jemand, wo immer was zurückgibt. Das hatten wir ja schon mal in andere Geschichten, wo dann die beste Freundin oder der beste Freund oder Kollege sich gemeldet hat. Aber die haben halt gemerkt, da fließt Geld. Und ich glaube, wenn Geld fließt, da können die natürlich vielleicht sogar umso mehr Leute mit reinholen, weil jeder kriegt ja dann ein Stückchen von diesem Kuchen ab.
Ja, überleg mal, 22 Personen, zumindest für Urs gefühlt 22 Personen, die haben den so unter Aktion gehalten, dass der ja auch mit seinem Schlafmangel gar nicht mehr die Chance hatte, wirklich sich mal hinzusetzen und sagen, was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Und der hatte ja immer nur das Gefühl, er muss irgendwas retten, er muss was gerade biegen. Und das fing ja so sanft an, dass sein Freund Andrew dachte, oh mein Gott, der ist so genervt und hackt auf die Cynthia ein, da grätsche ich jetzt mal dazwischen, ich übernehme das für ihn. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo es dann richtig vorbei war. Weil wenn man dann sich ja so reinhegelt da auch, dann bist du eben nicht mehr neutral von außen in der Lage, drauf zu schauen.
Oh, schon. Ja, krasse Geschichte, aber vielen, vielen Dank. Ja, interessant. Also man sieht, auch diese Konstellationen gibt es.
Ja, und vielleicht, vielleicht auch so. Ich glaube, dass es auch nicht so einfach ist für schwule Männer, noch mal schwieriger rauszugehen,
ja,
als für Männer. Ich glaube, dass Frauen sich da bei aller Scham am leichtesten noch tun, über solche Geschichten. Und auch da fällt es ja schon gar nicht leicht zu sprechen. Also das ist sicherlich noch mal eine krasse Form auch des Betrugs. Ja, liebe Leute, neue Geschichte, ein bisschen anders gelagert. als die Geschichten, die wir schon kennen, wenn auch wieder Nigeria, Ghana, Indonesien dabei war. Das spitzt sich auch in unserer Recherche immer mehr zu, dass es also wirklich dort die Keimzelle hat der ganzen.
Ja. Ich sage jetzt mal, alles, was hier bei uns dann passiert, sind eher so die Mitläufer, Nachahmer oder sonst irgendwie was, weil wir haben ja auch schon jetzt deutsche Scammer gehabt, ja. Also es gibt es überall, aber der Kern liegt nun mal in Afrika.
Ja, also wir haben hier im Freundeskreis auch ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben ja ganz aktuell, gibt es jetzt auch wieder diesen Enkelkindertrick. Weiß nicht, ob du das auch schon im Bekanntenkreis mal gehört hast. Da würde ich, auch wenn das nicht so 100% unser Thema ist, das nächste Mal auch gerne eine kleine Geschichte zu erzählen. Also wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, wir wollen aufklären und warnen und bekannt machen, dass es eben ja den modernen Heiratsschwindel gibt. Aber ich finde, das passt so ein bisschen ins Thema rein, weil es ist vom Prinzip her gleich, aber eben betrifft dann wirklich eher ältere Menschen. Und wenn es für dich okay ist, erzähle ich da nächstes Mal auch eine kleine
Logisch. Überall, wo wir weiterhelfen können, ist immer gut. Wo wir aufklären können, sagen wir jetzt mal.
Also in diesem Sinne, wir leben davon, dass uns möglichst viele Leute hören und möglichst viele Leute drüber sprechen. Empfiehlt uns weiter.
Gibt uns eine Bewertung von mindestens 5 Sternen. Und,
Katja, richtig.
Ja, gell? Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder zuhört bei der nächsten Folge und wünschen euch jetzt noch ganz viel Freude bei allem, was ihr macht.
Genau so sieht's aus. Und ich glaube, wenn diese Folge erscheint, dann ist schon fast Weihnachten.
Ja, stimmt.
Dann da würde ich doch jetzt noch mal ganz, ganz tolle Weihnachten mit ganz viel schönen Momenten euch allen wünschen. Und wir freuen uns dann auf die Folge nach Weihnachten.
Genau. In diesem Sinne, tschüss, liebe Katja nach Hamburg und tschüss ihr alle da draußen.
Abendländle.
Ja, tschüss.
Tschüss.